Also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin, sag ich mal so. Ich bitte wirklich um eigene Beiträge. Ich kann jetzt hier keine Vorlesung halten, denn letztlich wird man ja Reporter, damit man, weil man schreiben möchte und nicht reden möchte. Das Thema hier ist die Kunst des Unvorhersehbaren, die Kunst des Unvorhergesehenen auf der Recherche. Ich habe mir trotzdem ein paar Gedanken gemacht und wollte es gerne an drei Geschichten kurz nicht darstellen, aber erzählen, was passieren kann, wenn alles schief geht. Beziehungsweise, was macht man, wenn die erlebte Wirklichkeit nicht übereinstimmt mit dem, was der Ressortleiter sich so vorgestellt hat. Oder man sich selber vorgestellt hat. Und vielleicht kann man sich so einen Gedanken im Hinterkopf behalten. Es gibt immer zwei Stränge in einer Reportage. Das eine ist so die erlebte Geschichte, also die Recherche, wie präsentiert sich, wie zeigt sich die Wirklichkeit auf der Recherche. Und das zweite ist dann die Dramaturgie der Geschichte, der geschriebenen Geschichte. Es geht immer um Recherche, Redaktion, erlebte Wirklichkeit und die Umsetzung von der Wirklichkeit. Und diese beiden Stränge haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Also es kann passieren, dass das Erlebte, dass der Strang der Recherche plötzlich abbricht, dass sich verknotet, dass eine Schlaufe schlägt. Also mir passiert das regelmäßig und die Frage ist immer, was mache ich dann im Text? Also sollte der Text das dann widerspiegeln? Also sollte auch die erzählte, die geschriebene Geschichte abbrechen, Sprünge machen, die Schlaufe mitgehen und weitererzählen? Oder kann man das kaschieren? Sollte man es kaschieren? Bis zu welchem Punkt kann man es kaschieren? Und das Schöne an diesem Job und das Furchtbare ist, dass man über den einen Strang keine Kontrolle hat. Also wir haben über beide Stränge keine Kontrolle. Wir sind keine Literaten. Der Literat kann die Wirklichkeit komponieren und wir unterliegen der erlebten Wirklichkeit und können uns in dem Text davon nicht völlig frei machen. Die drei Geschichten, die ich euch geschickt habe und schicken ließ, sind alle im letzten Jahr erschienen, 2006. Und es sind drei mehr oder weniger gelungene Geschichten, also manche mehr, eine nicht so sehr, aufgrund von mehr oder weniger gelungenen oder gescheiterten Recherchen. Das eine ist eine auf den ersten Blick relativ einfache Geschichte, nämlich ich wollte erzählen, was passiert mit einem Kleidungsstück, was man irgendwo in einen Altkleidercontainer wirft. Und wollte anhand dieses Kleidungsstückes bis zum neuen Endverbraucher gehen und versuchen daran zu erzählen, einem bestimmten Bereich einer globalen Gesellschaft, eines Miniatur, eines Ameisenhandels von gebrauchten Kleidern, vor allem in Afrika. Insofern war die Recherche eigentlich völlig einfach. Man geht zur Tonne, folgt dem Kleidungsstück über den Abholer, Zwischenhändler, Großhändler, Weiterverkäufer in Afrika bis hin zu dem Endkonsumenten. Das war die Idee und die Geschichte, die erzählte Geschichte, sollte das dann auch nacherzählen. Also zwei Stränge, die relativ parallel laufen. Das scheiterte an einem bestimmten Punkt, nämlich in Neapel, weil ich das Kleidungsstück aus den Augen verlor, vielleicht verlieren musste. Jedenfalls nicht genug Zeit hatte und auch nicht genug Mittel, 4 Wochen zu warten, bis es in Afrika ankommt. So, das war das Problem dieser Geschichte. Ich komme gleich nochmal genauer darauf zurück. Ich glaube, man merkt es komischerweise der Geschichte nicht an, wenn man sie liest. Dass plötzlich das Stück weg ist. Die Bluse ist verschwunden. Die zweite Geschichte spielt in Äquatorialguinea, einem Land, das keiner kennt, ich auch nicht. Also jetzt mittlerweile ein bisschen besser, aber bis vor einem Jahr noch gar nicht. Da war das Problem, dass die Recherche vollkommen unmöglich war. Es ist eine Diktatur, es ist verboten einzureisen, es ist verboten zu schreiben, man darf nicht recherchieren. Und da passierten also zwei Katastrophen. Eine Katastrophe, ein Problem. Das Problem war, ich musste unter einer falschen Identität einreisen, als quasi Missionar. Und das zweite Problem war, dass plötzlich der Erzähler quasi vor die Kamera trat. Also ich wurde plötzlich Teil, zusammen mit meiner Fotografin, Teil des Erzählten, des Geschehnisses. Und die Frage war damals für mich, wie gehe ich jetzt damit um? Ich stehe plötzlich mitten im Bild. Soll ich das schreiben? Soll ich sagen ich? Oder soll ich das versuchen zu kaschieren? Ich habe das kaschiert in dieser Stellung, ich stelle das zur Diskussion. Ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung war. Und der Geschichte merkt man auch an, dass die Recherche relativ schwierig war. Also ich glaube, dass hier als Reportage jetzt nicht beispielhaft ist, aber das Thema ist einfach dermaßen stark, dass man das vielleicht auch nicht merkt oder verzeiht. Das dritte ist die Geschichte über eine Rede, also eine Rekonstruktion eines Ereignisses, wo ich selbst gar nicht dabei war. Der Papst hält eine Vorlesung in Regensburg über das Verhältnis von Vernunft und Glaube. Und es wird zu einem Medien-GAU, einem globalen Medien-GAU. Ich hatte davon gelesen und mich interessierte, mir schien es so zu sein, als würde diese Rede so eine Signatur des letzten Jahres sein, als würde es zu einer historischen Rede sich entwickeln, und wollte wissen, wie kam dieses eine kritische Zitat in den Redetext. Das Problem bei dieser Geschichte wiederum war, dass ich logischerweise mit dem einzigen Zeugen, dem Hauptzeugen, nicht würde reden können, also mit Benedikt dem 16. Das heißt, es würde quasi ein Krimi sein, ohne Auflösung. Der Täter würde nicht genannt werden. Ich glaube, dass man auch das dem Text verzeiht, weil man auf diesem sich spiralförmig nähernden Recherchegang relativ viel erfährt über Vatikan, über das Denken dieser völlig anderen Welt. Aber letztlich der Rechercheauftrag, finde heraus, wie kam dieses Zitat in die Rede von dem Papst, habe ich nicht einhalten können.
Dann hätte die Geschichte wahrscheinlich anders geschrieben werden müssen, denn...
Ja. Also er meint netterweise, dass es dass die Geschichte witzlos gewesen wäre, wenn ich mit dem Papst hätte sprechen können. Was natürlich richtig ist, ja.
PR-affin geantwortet.
Ja. Also wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt gern mit dieser Altkleidergeschichte Mitumba anfangen. Ich bitte wirklich um Mitarbeit. Also ich halte diese Geschichte für sehr gelungen. Und es ist meine Lieblingsgeschichte aus dem letzten Jahr, weil sie auf den ersten Blick vollkommen klar ist. Also sie fängt an mit einem fremden Wort, mit einem rätselhaften Zauberwort Mitumba. Das ist das erste Wort der Geschichte. Und das letzte Wort am Ende ist das bekannte Wort, nämlich die Tonne. Die Tonne, die jeder kennt. Das Schreiben zwischendurch erzählt quasi den umgekehrten Weg, nämlich von dem Bekannten zum Unbekannten. Ich wollte noch der Fairness halber vorher sagen, dass ich dass es nicht unbedingt meine Idee gewesen ist. Ich lernte einen Filmemacher kennen in Rom, der in einer Geschichte saß, genau zu dem Thema. Er wollte ein T-Shirt von Deutschland aus verfolgen bis nach Tansania. Und er hat mir wiederum fairerweise gesagt, dass er anders gearbeitet hat. Er brauchte immer das Bild als Filmemacher und hat deswegen 20 T-Shirts gekauft. Ich sage das jetzt nicht, Also ich finde, man kann man als Filmemacher machen. Und er hat es auch nicht kaschiert, jedenfalls mir gegenüber nicht. Und er hat dann jeweils an den verschiedenen 8, 9, 10 Stationen hat er das T-Shirt dann in diese Ballen gepackt. Insofern war es eine sehr runde Geschichte, die hat mich sehr beeindruckt und ist mir aber nicht gelungen. Also meine Geschichte fing an bei einem Großhändler in Hamburg, Olaf Rinsch, der eine sehr farbige Gestalt war. Und an dem Tag, als ich bei ihm im Lager war, passierten auch sehr, sehr lustige Sachen. Also was
Lotis Name echt.
Lotis ist echt. Ja, beim Rand, ja. Ja. Ich hab Olaf Rinsch gefragt. Kann ich Loti fragen? Ja.
Die Frage ist ja, ob Loti gesagt hat, ja, mein Name ist okay.
Loti ist identifiziert,
also,
steht ja nicht der Lothar
Heinz,
ist ja
48 ja, alt. Ja. Weißt du, in welchem Umfeld der sich bewegt? Also, der ist für Leute erkennbar. Und dann mit dem extrem privaten Ding, was jemand angeht. Eigentlich.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Umfeld von Loti, um es mal dagegen zu halten, wirklich die Klientel des Spiels
ist. Natürlich.
Und da muss wirklich nachverfolgt, ja. Bis auf Seite 3.
Also ich weiß nicht, ob...
Ich bin an der Stelle gestolpert. Ja. Ich habe mich gefragt, wie wäre ich da verfahren. Ich hätte vielleicht einen anderen Namen gewählt, ja. Und Sternchen hat am Ende aufgelöst oder so.
Ich bin auch jetzt gar nicht mehr sicher, da wird mir jetzt keiner glauben, ob er wirklich Loti hieß. Also, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein wichtiger Punkt, ich weiß es nicht mehr. Ich nenne weiterhin Loti als Loti, der herumschnüffelte. Und er hat auch keine Scheu, das zu erzählen. Also ich habe gesagt, ich bin vom Spiegel und schreibe eine Geschichte über Altkleider und er hat's. Das ist ja auch nichts, also das ist kein Verbrechen. Ja,
dann ist die Situation dann andere. Wenn der bereitwillig Ausdruck gegeben hat,
ja, klar.
Dann wusste er, okay, da ist die Frage nicht.
Jetzt schon. Ja. Ob jetzt Loti hieß oder Robby oder so, ich weiß. aber die Person war so. Und dann hatte ich das Problem, es gibt also verschiedene NGOs, die sich mit dem Thema Altkleiderhandel beschäftigen. Und im Laufe der Recherche merkte ich, dass der größte Altkleidersortierbetrieb nicht in Hamburg ist, sondern in Wolfen. Sachsen-Anhalt, glaube ich. Wahrscheinlich vor dem Problem, soll ich jetzt das Relevante oder das Wichtige, den richtigen Ort mit einbauen in die Geschichte? Oder sollte ich mich lieber anhand dieser Bluse weiter hangeln? Ich habe mich dann dafür entschieden, das Relevante zu lassen und weiter an dieser Bluse weiterzumachen. Weil ich glaube, es ist immer besser, das aufzuschreiben, was einem selbst gefällt, was einem selbst fasziniert hat. Das war für mich jetzt diese Gestalt Loti und Olaf Rinsch von der versucht, ohne falsche Heuchelei etwas Gutes zu machen. Also er unterstützt dieses Zentrum für Flüchtlinge. Und diese Person hat mich sehr überzeugt. Und ich dachte, das muss eine der Hauptfiguren sein dieser Geschichte. Also ich fing an bei Rinsch. Ich fragte Rinsch, wo stehen die Tonnen? Und dann gingen wir zur Tonne.
Inwieweit ist denn der Weg zu einer Tonne im Vorhinein planbar? Also inwieweit weiß man, in Woche 2 ist die Tonne da, in Woche 10 wird sie dort sein?
Das ist immer das Unvorhersehbare, man weiß es nicht.
Also man muss wirklich der Tonne hinterher reisen.
Also dem Kleidungsstück. Das wird dann sortiert, gereinigt, zu Ballen gepresst. Bis dahin war es kein Problem. Dann wurde dieser Ballen in einer Ladung nach Neapel verschifft, oder also per Container über die Alpen gefahren mit einem Lastwagen. Und ich bin aber nicht mit dem, was man hätte machen können, was man als Fernsehmensch bestimmt hätte machen müssen. Ich bin nicht mit dem Container mitgefahren, sondern bin dann nach Neapel. Und habe also mit dem Zwischenhändler mich unterhalten, der quasi auf die Ladung wartete und wusste, diese Ladung ist schon eingeplant, um nach Dar es Salaam geschifft zu werden. Und das Wunderbare, also ich habe eigentlich im Laufe der Recherche immer mehr Spaß daran bekommen, an einem weiter recherchieren, weil sich völlig, weil sich ungeahnte Welten auftaten. Also der Zwischenhändler in Neapel hatte natürlich eine Geschichte mit der Camorra, mit der lokalen Mafia. Sein Lager ist angesteckt worden.
Darf ich mal fragen, was Sie einfach an Altkleider fasziniert oder angetörnt hat? Also wie Sie, war ganz grundsätzlich, also als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich einfach erstmal gestaunt und habe mich gefragt, wie, also gut, Sie haben jetzt erzählt, da hatte jemand die Idee, aber irgendwie muss sie ja was gezogen haben, dem zu folgen.
Ich wollte es wissen.
Okay.
Also ich werfe regelmäßig, also in Berlin oder jetzt in Rom, werfe ich die Sachen der Familie in die Tonne und frage mich, also wo taucht das Hemd wieder auf?
Es war also sogar schon da, dass Sie das sich gefragt haben, oder wie?
Das war schon eine Weile da. Also okay, eigentlich jedes Mal, wenn ich das weggeworfen habe. Ich glaube auch, dass ich ein Hemd von mir in Dar es Salaam wiedergefunden habe.
Okay. Ja, eine schöne Klammer gewesen.
Ja, aber ich war nicht ganz sicher.
Also was passiert?
Ja.
Okay. Das war nicht eine These, die den voranschlägt.
Ja, das wollte ich von Globalisierung zum Beispiel
erzählen. Genau. Oder nee. Rauskriegen, nee. Ob das was Soziales oder nicht Soziales ist, sondern es war einfach die.
Also ich war überzeugt, das ist eine miese Geschichte. Das ist eine heuchlerische Geschichte sein würde.
Okay.
Das dubiose Gestalten, ihre Geschäfte machen mit dem, was nette Leute gebügelt und gefaltet, wie Frau Martin Wolber das gemacht hat, damit ihre Geschäfte machen. Und da war eben die erste Überraschung. Olaf Rinsch. Ein wunderbarer Mensch, mit Björn Borg Tennis gespielt hat. Der in fünfter Generation Lumpensammler ist. Der stolz ist darauf. Der offenen Auges, wachen Auges durch die Welt reist und quasi die Zeitgeschichte anhand von Altkleidern erzählen konnte und erfahren hat. Der war in Bagdad, der war in Kabul und erzählte von den Altkleidermärkten in Kabul. Also da brach die subjektive These schon wieder zusammen. Und je länger ich auf der Spur dieses Ballens war, desto anders dachte, ich änderte auch meine Meinung über diesen globalen Handel. Man hätte natürlich meinen können, der Handel mit der Import von alten T-Shirts, Anzügen nach Tansania würde dort die Kleidungsindustrie zerstören. Was natürlich auch stimmt, zum Teil. Aber als mir die Leute in Dar es Salaam sagten, wir hatten, also unter dem Sozialismus hatten wir national T-Shirt-Produktion, aber die fielen nach 3 Monaten in Lumpen von den Körpern und wir hatten keine Lust mehr, in Lumpen herumzulaufen. Wir sind an sich schon abends, ein Satz, der mir sehr gut gefällt, warum, oder sagt Olaf Rinsch, warum soll der Arme auch noch arm aussehen? Oder warum soll der Arme auch noch in Lumpen herumlaufen? Die wollen richtig gute Jeans haben und das ist, das hat mir die Augen schon ziemlich geöffnet. Und nein, gerne, gerne.
Ja, gut. Wiedererkennungslachen.
Ja. Ja. Eigentlich sehr leicht. Also ich bin ja auch kein Essayist, der eine bestimmte Meinung hat und die jetzt und den Beleg für die Meinung in den Tatsachen draußen sucht. Also mir ist es letztlich ziemlich egal. Also ob das jetzt ein schmutziges Geschäft ist oder ein sauberes, ein humanes, ein wohltätiges. Also je mehr Brüche drin sind, desto spannender ist es ja für uns. Und letztlich auch für den Leser. Mir ist es einmal passiert mit einem Kollegen, Matthias Greil, wir haben etwas gemacht über das Dosenpfand. Und damals gab es einen Auftrag der Chefredaktion, das sehr positiv darzustellen, also das sehr zu unterstützen, spiegelseits. Die Anekdote dazu, die vielleicht nicht stimmt, aber die ich natürlich gerne weitererzähle, dass das Pferd des Chefredakteurs sich auf eine Cola-Dose trat im Wald. Und er sagte, das geht nicht, dass da Cola-Dosen rumliegen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, sie könnte aber stimmen. Und Chefredakteure sind so, und es ist ja auch ganz Ehrenrühriges, dass man da auf den Gedanken kommt zu sagen, okay, wir schicken zwei Reporter los ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch im Impressum stehe, aber egal. Und bei der Recherche war es exakt so, dass wir nach 14 Tagen und nach 10 Tagen gleichzeitig ins Büro kamen und Matthias kam von einem Interview, ich auch. Und wir drucksten so rum und sagte Matthias, sag mal, stimmt das eigentlich so? Ist das wirklich so gut, dieses Dosenpfand, wie es so sich darstellt, wie wir dachten? Und ich dachte, ich kam gerade von einem Bierdosenvertreiber in Bayern. Und sagte, ja, wir waren uns quasi im gleichen Moment einig, es ist nicht so einfach. Das Dosenpfand ist nicht an sich gut. Dann haben wir es entsprechend umgeschrieben oder anders geschrieben. Umzuschreiben war ja noch gar nichts. Und dann sagten alle hier im Haus, vergesst es. Also aus für das Lesen und ab in die Tonne damit. Und da muss ich jetzt auch um meinen Posten hier zu sichern, zu retten, sagen, dass er sich hat überzeugen lassen. Also er hat gesagt, ja, ich war anderer Meinung, aber doch, kann man so sehen und wir machen das zum Titel. Also das kann man ihm hoch anrechnen.
Das sollte selbstverständlich sein.
Ich würde trotzdem mit der Frage nochmal nachfassen wollen. Und zwar, die Meinung in Nonnen, das heißt, ich habe eine Meinung im Kopf und eventuell eine Schablone, wie auch immer. Das ist die eine Seite. Die Frage ist, wie offen gehe ich auch an der Geschichte ran? Daran hängt sich jetzt meine Frage, wie viel recherchieren Sie vorher im Archiv und an anderen Stellen, bevor Sie jetzt ins Büro gehen? Und das dann überprüfen, wie starr ist dann dieses Drehbuch, was man im Kopf hat?
Tja. Also, ich meine.
Starr darf das sein? Das habe ich noch keine Antwort gefunden.
Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich habe bei dem Thema versucht, alles zu lesen, was es gab. Also, bei diesen NGOs, da gibt es Länderberichte von WTO, OECD. Es gab Studien aus Tansania von Fachleuten dort.
Davor oder währenddessen?
Nee, davor. Okay. Davor. Okay. Denn die Geschichte muss ja nicht aktuell geschrieben werden. Ich hatte ja jede Menge Zeit. Es lief also neben der täglichen Arbeit immer nebenher.
Mhm. Ja, man kann ja auch leer anfangen und dann zieht man die Lektüre danach an, weil man merkt irgendwie, irgendwie so.
Ja. Ja, nee. Jeder macht es, wie er möchte. Also ich versuche mal möglichst viel vorher zu lesen und dann zu probieren, das dann, das ist leicht gesagt, das dann wieder zu vergessen an dem Ort. Klingt einem nicht immer, aber meistens sind ja so die Personen, die man trifft, wenn man Glück hat, so dermaßen stark, dass man das Gelesene, das hat eine andere Dimension. Ich glaube, bei der Geschichte ist mir auch sehr, sehr zufrieden mit der. Das Problem trat, wie gesagt, in Neapel auf. Als ich hörte, dass erstens der Ball noch gar nicht da war und er noch nicht wusste, wann er weiter verschickt werden würde nach Dar es Salaam. Und der Transportweg, ungefähr bestimmt 20 Tage, also 3-4 Wochen. Wobei nicht klar war, wann das Schiff losfahren würde. Und die Zeit hatte ich nicht. Deswegen bin ich dann weitergefahren zu der Adresse seines Handelspartners. Und ich weiß nicht, ob ihr das oder Sie das gemerkt haben, dass es da einen Bruch gibt in der Geschichte.
Es wird ja so ein bisschen überspielt, in einer dieser Kirchen wird einmal oder so.
Der genau.
Punkt ist schon, dass man dann plötzlich merkt, wenn man sich ja vorher schon Gedanken macht, relativ unrealistisch so ein Stück, so ein Tropfen im Ozean sozusagen verfolgen zu können, wird insofern, ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand eher, hätte man es nicht noch aufhören, lieber, hätte man nicht auch sozusagen eingestehen können, dass man das Objekt, in dem der Klappe irgendwo aus den Augen verloren hat, und dann plötzlich in einer anderen Spur weiterfolgt. Oder wäre es dann doch zu ich-mäßig, weiß ich nicht, zu subjektiv? Ich hätte es vielleicht ganz schön schlimm gefunden.
Ich weiß auch gar nicht, ob ein Leser, der jetzt nicht journalistisch denkt, dass diese Klammer vermisst. Also ich habe irgendwann mal gedacht, da taucht das Heck am Ende wieder auf, klar. Ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht eigentlich, ob ein Leser sonst das so lesen würde. Und das stört auch nicht wirklich. Aber die Frage stellt sich und deswegen denke ich, man hätte das auch so machen können, wie du das gerade angeregt hast. Ne? Dass man vielleicht einfach sagt, das ist verloren gegangen. Ja. Aber es fehlt nicht wirklich. Das Ende ist trotzdem rund. Ne?
Also ich verwirre ja eher sozusagen, das ist ja eher noch so ein Realitätseffekt. Das hat die chaotischen Warenströmen, dass man da sozusagen, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt, das ist ja ganz klar, das ist ja auch, gehört ja auch zu diesem Wirtschaftskreislauf. Und ich frage mich dann manchmal fast eher, also wenn sowas dann zu perfekt aufgeht, dass dann wirklich die Bluse dann am Ende mal wieder zurück in Hamburg-Rotherburg landet oder so, das wäre dann jetzt so, das finde ich so schön aus.
Ja, ja. Man hätte es vielleicht deutlicher machen können. Ich glaube, abergläubisch wie ich bin, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich durch den berühmten Reporterengel dann belohnt wurde zum Schluss. Also auch, das war natürlich, manchmal kann man seinen Sujets die Füße küssen. Wir waren also, ich und die Fotografen waren auf diesem Markt in Arusha und es wurde wild gehandelt und plötzlich sehe ich da diese beiden Weißen, die Sachen einkauften. Und dann habe ich die also zum Essen eingeladen, um ein bisschen mit denen zu reden. Und das war eben also eine Tochter, die dort wohnte, und ihre Mutter, die zu Besuch war. Und die Mutter suchte also eine rote Decke aus, eine edle, wunderschöne, was weiß ich, Samtdecke oder so. Und wollte sie dann nach dem Urlaub zurücknehmen in die Normandie. Und das sind so die Glücksmomente, wo man denkt, ja. Also, es gibt doch Gerechtigkeit.
Ich habe noch eine Frage.
Ganz kurz mal reingepackt. Zwischen wie viele Geschichten arbeitest du im Schnitt gleichzeitig?
Also eigentlich immer nur in einer. Also ich bin so kein Multitasker. Ich kann mir, also vielleicht 3 Tage die, dann 3 Tage so die tägliche Arbeit, aber.
Sagen Sie mal, ich habe eine Frage. Sie haben ja 3 Hauptpersonen in dieser Geschichte. Das ist der wunderbare Lumpenhändler aus Hamburg, dann der Junge, der von der Mafia in Neapel abgebrannt worden ist, und dann noch den Inder in Dar es Salaam. Das sind 3 starke Personen.
Na, mehr, ne?
Ja, das sind die Hauptpersonen eigentlich.
Und die Frau.
Schluss die Frau. Aber das ist eigentlich nur der Schluss. Also die letzte Spalte sozusagen. Ein starker Schluss. Aber was machen Sie, wenn Sie diese 3 Leute, die Sie da hauptsächlich haben, die Geschichte weiterspinnen, wenn die nicht so stark sind? Also wenn Herr Rentsch einfach ein dröger, langweiliger Typ gewesen wäre und auch der Herr Russo nichts mit der Mafia zu tun gehabt hätte und alle einfach nur extrem normal gewesen wären. Ja. Was machen Sie dann?
Ich glaube, dass Russo völlig normal war. Ich glaube, das sind Neapel alle etwas zu erzählen. Das ist auch nicht, ich meine, das ist nicht despektiert, das ist so. Ein Teil von eines kommerziellen Lebens in Kampagnen. Die Kamera ist präsent, muss irgendein Verhältnis dazu finden, dass er nun gerade, dass in Lagerhalle abgebrannt war, war ein Extremfall. Aber ich hab nicht gesucht. Also ich hatte eben, er war der Handelspartner von Rentsch, also bin ich da hingegangen. Genauso war es in Dar es Salaam. Ich bin zum Inder gegangen, nicht weil sein Laden wie Tumba King hieß, sondern weil er der Partner war von dem Russo. Ich meine, es sind glaube ich 9 verschiedene Orte. Und selbst, ich meine, auch die beiden Französinnen sind ja auch nicht außergewöhnlich, sind eigentlich sehr normale Zeitgenossen, aber.
Ja. Die Frage ist ja schon, es kettet sich so aneinander in dem Fall. Ne? Das hätte ja, das ist sicherlich bei Recherchen auch schon mal passiert, dass es daran mangelt, dass die Figuren stark sind. Also,
aber es ist ja kein richtig, es geht nicht ineinander. Ich meine, die Französin kauft nicht kauft weder die Bluse, noch kauft sie die Kinderkleidung von, wie heißt sie, Janet? Ja. Janet Anthony. Janet hatte ihren Stand auf diesem Markt einer von zwei großen, aber der größte dort. Und da liefen nun gerade diese zwei Französinnen. Also es gibt schon immer Sprünge.
Die konkrete Frage ist aber, weichen Sie auf interessantere Personen aus, die aber nicht so wunderbar in den Lauf der Geschichte reinpassen, wenn einfach die Menschen, die eigentlich die typischen idealen Mosaiksteine sind im Lauf der Geschichte, wenn die einfach langweilig sind, nicht so viel bringen.
Ich überlege, wie es hier gewesen ist. Also auch Janet. Wir warteten auf dem Busbahnhof in Arusha auf den Bus, der aus Dar es Salaam kam und Ballen dabei hatte. Die ersten drei Busse hatten keine Ballen dabei. Der vierte hatte zwei auf dem Dach. Und das war Janet. Ich habe, glaube ich, bei der Geschichte habe ich... Ich hatte keine Wahlmöglichkeiten.
Man hätte doch eigentlich nur am Anfang raus. Also wenn der Lynch jetzt ganz schwach gewesen wäre, da hättest du einen Ersatz finden können.
Da wäre ich nach Wolfen gegangen.
Und von da an muss man ja dann eigentlich dem Faden folgen. Ja, also wäre die einzige Möglichkeit gewesen, das am Anfang auszutauschen, glaube ich. Und das ist ja dann auch legitim.
Hast du denn klar mal gefragt, so dass jemand nicht reden wollte, weil es sind ja schon klare religiöse Gestalten?
Nee. Nee, das war ja das Schöne, dass es plötzlich von einem Wohltätigkeitsunternehmen zu einem Ameisenhandel wurde. Einem wunderbaren, farbigen Ameisenhandel. Und die Leute hatten ja auch kein schlechtes Gewissen, deshalb auch. Also das ist auch ich schreibe es ja auch, dass vielleicht die Spenderin dachte, irgendjemand sagt mir Danke. Aber Janet sagt, warum soll ich Danke sagen? Ich habe den Ballen gekauft, meine Frauen hier bügeln den, machen aus Herrenhemden, Schuluniformen und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr legitimer, sehr effizienter Handel und eine sehr gute Möglichkeit, 12, 14 Leute am Leben zu erhalten dort unten.